Hallo und schön, dass du da bist beim Equality 365 Podcast, dem Ort, an dem Gerechtigkeit keine Grenzen kennt. In meinem Podcast spreche ich mit inspirierenden Persönlichkeiten darüber, wie wir Vereinbarkeit, Gleichstellung, Diversity und Change fördern und neu denken können. Ob du dich für soziale Gerechtigkeit einsetzt oder einfach nur ein besserer Ally sein möchtest, ich habe für dich alles im Angebot. Für eine menschliche und zufriedene Welt 365 Tage im Jahr. Ali, ich freue mich mega doll, dass du heute da bist. Vielen lieben Dank für deine Zeit schon mal. Ich habe lange auf das Gespräch gewartet. Du bist mir tatsächlich das allererste Mal bei LinkedIn aufgefallen und ich finde es unglaublich beeindruckend, was du für Arbeit leistest und auch in welchem großen Raum im Prinzip du diese Arbeit leistest. Da werden wir gleich nochmal näher drauf eingehen. Ich glaube, dass wir heute über unterschiedliche Themen sprechen werden. Ich glaube, es wird tiefgründig. Ich glaube, es wird interessant. Ich glaube, es wird auf jeden Fall zukunftsorientiert. Und ich würde dich jetzt zu Beginn vielleicht einmal bitten, dass du dich einmal selber vorstellst. Du kannst einmal sagen, wer bist du und was machst du beruflich?
Mein Name ist Ali Mahaluji. Ich bin der Founder einer Berufsorientierungsplattform namens Whatcha Do. Die habe ich vor 10 Jahren gegründet. Eine Art Handbuch von Berufsgeschichten, wo man von Geschichten anderer Menschen lernt, wie sie zu ihrem Job gekommen sind. Das habe ich vor knapp 10 Jahren gegründet, habe es 3 Jahre lang geleitet. Heute bin ich CEO eines Unternehmens namens Future One. Auf der einen Seite haben wir ein Institut, welches Führungskräfte weiterentwickelt, die inspiriert, denen die Weisheit des Lebens versucht, sie wieder daran zu erinnern. Das ist die Hälfte meiner Arbeit. Die andere Hälfte ist mit Kindern, wo ich in Schulen gehe, wo mein Team und ich mit Kindern arbeiten, in Brennpunktschulen, aber auch in anderen Schulen. Und das mache ich in ganz Europa. Ich habe ein paar Bücher geschrieben und de facto ist alles, was ich tue, hat einen roten Faden. Und zwar wünsche ich mir eine Welt, oder nicht wünschen, ich arbeite an einer Welt, in der Kinder hineingeboren werden und sagen, was ist das für eine geile Welt? Ich kann werden, wer ich sein möchte. Egal, wer ich bin, woher ich komme, wie ich aussehe, wie ich ticke, wie ich denke, diese Welt ist auf mich vorbereitet. Und daran arbeite ich. Genau, habe einige Firmen gegründet, bin Investor im Nachhaltigkeitsbereich. Ja, ich hab zwei Kinder, zwei Töchter.
Ja.
Bin verheiratet wirklich mit meiner Traumfrau, muss ich ganz ehrlich sagen. Genau, und versuche einfach die Welt ein bisschen besser zu machen.
Ja, das ist wunderbar. Das ist wunderbar. Speaking of, es gibt so ein paar Buzzwords, finde ich, ne? So Humanist, Human Development oder auch Humankind, die, über die man stolpert, wenn man sich mit dir so ein bisschen näher auseinandersetzt, was ich super spannend fand. Wieso und wie bist du denn deiner Meinung nach überhaupt so menschlich geworden?
Wie bin ich so menschlich geworden? Also wieder menschlich zu werden, hat ja was damit zu tun, sich daran zu erinnern, wer wir wirklich sind. Das größte Problem, das wir in der heutigen westlichen Zivilisation oft haben, und ich sage es bewusst so, ist der Wohlstand. Also wir versuchen mit Ach und Krach einen Wohlstand zu erschaffen, der nichts mehr mit dem menschlichen Maß zu tun hat und verlieren unsere Lebensqualität. Und ich glaube, mein großes Glück war, dass nachhinein betrachtet, ich in einem Flüchtlingsheim aufgewachsen bin, bis ich 13 Jahre alt war, alle Dinge, die ich hatte, Spenden von der Caritas waren und vom Roten Kreuz und wir eigentlich nur darauf angewiesen waren, dass andere Menschen auch an uns glauben. Das heißt, mein Einstieg in die Welt, meine Belohnungsmuster, die mich geprägt haben, waren ganz klar füreinander da sein. Und für jeden, der zu mir gesagt hat, scheiß Ausländer, gab es 10 Menschen, die an mich geglaubt haben. Das heißt, wenn du so heranwächst, dann ist das eigentlich die Basis und die Grundlage für dein Leben. Dann hatte ich noch das Glück, dass ich Eltern hatte, die, obwohl wir wirklich nichts hatten, trotzdem mir immer das Gefühl gegeben haben, Ali, so wie du bist, bist du super und du bist toll. Und dann habe ich natürlich in meinem Leben irgendwann, ich habe die Schule hingeschmissen, dann aber bin studieren gegangen, habe relativ gut studiert, war Unternehmensberater bei Siemens und bei einem US-Konzern namens Sun Microsystems, wo ich auch Führungskraft war. Und dort habe ich dann genau das Gegenteil teilweise erlebt, wo man begonnen hat, Menschen wie Objekte zu führen. Und ich habe gesehen, dass das einfach nicht funktioniert. Und ich habe gesehen, was auch Angst mit Menschen machen kann. Das war damals zur Finanzkrisenzeit, dass Menschen plötzlich in Stocken geraten und man versucht hat, kreativ zu sein, aber nicht die Angst in den Griff bekommen hat. Und durch all diese Erfahrungen zusammen habe ich einfach gemerkt, wir bauen uns Welten, auch Welten der Technologie. Wir bauen uns Visitenkarten, wo coole Dinge draufstehen. Aber am Ende des Tages wünscht sich jeder Mensch eine Sache. Und das ist das, was sich jedes Neugeborene wünscht. Und jede Person am Ende ihres Lebens, beim letzten Atemzug, und zwar, wir wollen das Gefühl haben, gesehen zu werden. Und wenn du mit Führungskräften arbeitest und denen beibringen musst, mit den verschiedenen Generationen umzugehen, musst du denen mal das Thema der Würde wieder näher bringen. Und da geht's, das sind für mich heute neuen Hard Fakten. Und wie bin ich so geblieben? Immer wenn ich anders geworden bin, wenn ich versucht habe, einem Objektbild zu entsprechen, also der perfekte Unternehmensberater, der Startup-Typ, jedes Mal, wenn ich das versucht habe, bin ich grandios daran gescheitert, weil spätestens mein Körper daran wirklich komplett rebelliert hat, auf schlimmste Art und Weise teilweise, oder ich wirklich in große mentale Probleme gekommen bin. Und ich habe immer in meinem Leben gemerkt, ich dürfte ein Typus Mensch sein, der sich selber lange Zeit gar nicht anlügen kann, weil entweder dann auf der mentalen Ebene etwas bricht oder auf der körperlichen Ebene. Deshalb muss ich bei mir bleiben. Und ich habe einfach in meinem Leben gemerkt, ich werde erfolgreicher, je mehr ich selbst bin. Also es kann ja niemand darin besser sein, du selbst zu sein als du. Und das musste ich auf die harte Tour lernen. Und ich glaube, dass wir Menschen einfach gesehen werden wollen und uns all diese Dinge, die wir drumherum aufbauen, von Statussymbolen bis zu diversen anderen Dingen, Schutzmechanismen sind. Mir bin ich so geblieben. Ich glaube, ich hatte das Glück, dass ich oft genug in meinem Leben von Menschen geliebt worden bin, für das, wie ich bin. Also muss man ganz ehrlich sagen. Nein, wirklich. Ja. Also das ist ja, das hat ja nichts mit mir zu tun. 50% deines Lebens ist dein Umfeld. Ja. Und dann lernst du irgendwann, dass du dich selber entscheiden kannst, wer dieses Umfeld ist. Und deshalb finde ich auch Unternehmen und Organisationen so spannend, weil man dort so viel Zeit verbringt und wenn man dort eine Gruppe oder Führungskräfte dazu bringt, um mal diesen Punkt der Menschlichkeit und der Würde wieder zu sehen, dann hat man unfassbare Hebel in der Hand. Ja. Mein Anspruch ist immer, den größtmöglichen Impact zu haben und die größte Effizienz und Effektivität zu haben. Und das Schöne ist, das geht halt nur, wenn du die menschliche Ebene verstehst und ansprichst.
Ja, total. Und würdest du sagen, glaubst du, dass jeder Mensch einmal in seinem Leben an den Punkt kommt, dass er oder sie das Gefühl hat, sich verändern zu müssen, also eben noch nicht da angekommen zu sein? Weil ich frage mich das manchmal, weil ich kann mich total zu 150% mit dem identifizieren, was du gerade sagst. Aber frag mich manchmal, ob das allen Leuten so geht, dass denen das bewusst ist, weil ich habe eher das Gefühl, dass wir Menschen als Gesellschaft mehr ins Fühlen kommen müssen. Wir fühlen zu wenig und deswegen läuft so viel schief.
Also wenn du dir anschaust, der Anstieg der mentalen Depressionen, nicht erst seit Corona bitte, nicht erst seit Corona. Wir haben von der Techniker Krankenkasse Untersuchungen, wo wir wissen, dass zwischen 2007 und 2017 die Anzahl der Verschreibungen der Antidepressiva sich verdoppelt hat.
Boah,
okay, Wahnsinn. In den reichen Ländern. Alle reden von Corona. Corona interessiert mich eigentlich überhaupt nicht, weil Corona hat nur das ans Tageslicht gebracht, was vorher schon im Argen war, muss man ganz ehrlich sagen. Also wir sehen, dass die Burnout-Raten nach oben gehen. Wir sehen, dass die Zunahme an vielen Krankheitsfällen, sei es jetzt von Krebs bis zu diversen anderen Dingen, extrem nach oben schießen. Wir haben eine Gesellschaft, die auf der einen Seite Wohlstand hat und sich immer danach bemisst, wie stark ist unser BIP, also unsere Produktion quasi, wenn wir so möchten.
Ja.
Und dann versuchen wir, Symptome zu bekämpfen. Fitter werden, das Medikament, dieses, jenes. Nur wir müssen in die Tiefe gehen und wieder die Ursachen uns ansehen. Und die Ursachen für manche Dinge in der Welt kannst du mental nicht erfassen. Es gibt einfach Dinge, die kannst du mental mit deinem Kopf nicht erfassen, da musst du ins Fühlen gehen. Viele Themen, die man hat, auch in Unternehmen, wenn es darum geht, Unternehmensübergaben, Übergabe von Arbeit an andere Generationen, wo der Kopf, die Logik, die versucht, das zu machen, aber niemand die Emotionen sieht. Dort kommt es zu Clashes, zu Problemen. Wir müssen natürlich ins Fühlen gehen. Und ich kann dir sagen, ich war letztens bei einer großen Bank, die ist 250 Jahre alt und die schickt jetzt ihre Top High Potential Leader, schicken die jetzt 10 Tage lang zu einer Vipassana-Meditation, wo man 10 Tage lang in einem Schweigekloster ist. Ich habe sowas in meinem Leben schon öfter gemacht. Nur die schicken die jetzt hin, weil die das fordern.
Ja.
Und wenn du solche Dinge im Hintergrund siehst, merkst du, diese Ebene kommt. Und ja, jeder Mensch hat irgendwann in seinem Leben das Gefühl, es steht eine Veränderung an, außer die Menschen, die irgendwann in ihrem Leben eine Rolle sein mussten, um geliebt zu werden und an dieser Rolle wie verrückt festhalten.
Ja.
Das sind dann immer diese, ich nenne sie immer, das sind die braven Soldaten und Soldatinnen in einer Organisation, die dafür gelobt worden sind, die Dinge brav zu machen.
Ja.
Auch die spüren, dass eine Veränderung kommen muss, nur früher oder später wird es der Körper sein, der dich dazu bringt. Manchmal sind Schicksalsschläge von außen, die dich wieder zurückschlagen auf deinen eigenen Weg und deines Schicksals. Aber also immer mehr Menschen merken ja, dass das Leben, so wie wir es bisher gelebt haben, nicht funktionieren kann. Zuerst suchen sie das Problem im Außen und irgendwann merken sie, sie selber haben das Spiel noch nicht verstanden. Also ja, dieser Druck, den wir gerade spüren, wo die Menschen sagen, so kann es nicht weitergehen. Ich glaube keinen Institutionen mehr. Die Politik, die Kirche, diverse der Institutionen, die früher für Sicherheit gestanden sind, werden halt in Frage gestellt. Das ist natürlich langfristig sehr gesund für uns als Menschen, weil wir gerade eine neue Aufklärung erleben. Ja. Eine Aufklärung, die neue wird aber passieren durch eine eigene Veränderung, wo man entweder bewusst beginnt, sich damit auseinanderzusetzen oder halt vom Leben dazu gezwungen wird oder vom Körper.
Ja, sehr spannend. Was ich tatsächlich noch viel spannender finde, ist die Reise, die du selber persönlich gemacht hast. Ne? Deine eigene persönliche Reise mit Herausforderungen, Ups und Downs. Mhm. Du hast es gerade schon mal so ein bisschen geschildert. Wenn ich das richtig gelesen habe, du bist in Persien geboren. Du bist in einem Flüchtlingsheim in Deutschland aufgewachsen.
In Österreich.
In Österreich. Entschuldigung. Genau. Du hast eine Karriere als stotternder Schulabbrecher gestartet, schreibst du. Stimmt. Und du bist danach Top-Manager geworden.
So leicht nicht, aber ja, das stimmt. Ja.
Genau, aber so ganz kurz im Zeitraffer. Ich finde das so krass, setzen zu lassen. Ne? Inwiefern würdest du denn sagen, haben diese persönlichen Erfahrungen bei dir, auch deine Sicht auf Bildung, die Arbeit mit Jugendlichen heute und auch generell so berufliche, persönliche Entwicklung von Menschen geprägt?
Also wenn du so wie ich eine Jugend hattest, wo du eigentlich materieller Ebene nichts hattest und auch kein Fernseher hattest oder so Dinge, dann hattest du nur eine einzige Sache, das waren deine Träume. Mhm. Wenn du Eltern hattest, so wie ich, die Gott sei Dank deine Träume nicht kaputt machen, dann hast du begonnen, dir sehr früh ein Bild von der Welt zu machen. Bildung ist ja nichts anderes, als welches Bild vermittle ich einem Menschen. Mhm. Deshalb ist ja die Bildung, die wir heute in den Schulen haben, ja auch komplett sinnlos. Sie gibt uns kein richtiges Bild von, wie funktioniert Leben. Also ich war jetzt erst vor 3 Wochen im schönen Deutschland, in Berlin, in der Klack-Schule, 400 Jugendliche im Turnsaal. Mhm. Und nachdem ich fertig war bei der Fragerunde, steht einer auf und sagt, wie geht eigentlich Leben? Also ich weiß gar nicht, wie das funktioniert mit Beziehungen und das Ganze. Und diese Fragen haben viele Menschen. Und für mich war mein Leben, ich muss echt zugeben, ich habe eine gute Schule erlebt. Ich habe erlebt, was es heißt, auf der materiellen Ebene nichts zu haben, aber Liebe zu spüren. Mhm. Ich habe aber auch erlebt, wie das ist, wenn ein Elternteil komplett zerbricht, an der Flucht und in der Psychiatrie landet und ganz schlimm dort abstürzt. Ich habe als Kind begonnen zu stottern, weil sich meine Eltern haben scheiden lassen. Das heißt, ich kann heute Kinder verstehen, die Lernschwächen haben, dass das nichts mit dem Kind zu tun hat. Ich kann so gut verstehen in der heutigen Welt, warte ganz kurz, ich habe da die Rettung, die vorbeifährt. So. Mhm. Wenn heute mir jemand sagt, nicht jeder Jugendliche hat das Potenzial, dann weiß ich, das ist Bullshit, weil ich mich so viel mit Gehirnforschung und Experten auseinandergesetzt habe und selber mal das Kind war, welches einfach mit Abstand die schlechtesten Noten in der ganzen Schule hatte. Das habe ich mal auf Social Media sogar gepostet. Mhm. Ich habe als Kind, hatten wir eine Büchereikarte von der städtischen Bücherei, da konnte man sich in der Woche, glaube ich, 10 Bücher gratis ausborgen. Meine Mutter war mit meinem Bruder und mir nur dort und wir haben ständig nur Bücher gelesen. Mhm. Dann bekommst du eine Biografie in die Hand, in deinem jungen Teenageralter vom lieben Richard Branson von Virgin und denkst du, wow, geil, der Typ war auch Legastheniker, hat nirgends reingepasst, war eine Katastrophe, alle haben gesagt, aus dem wird nichts, das will ich auch mal. Das heißt, du baust dir eine Welt, oder einer meiner Vorbilder war Michael Jordan, weil er nicht der größte Spieler am Platz war, aber obwohl es welche gab, die größer waren, also er hatte ja keine Angst, zum Korb zu ziehen. Mhm. So habe ich mir versucht, Bilder zu erschaffen, dann habe ich die Schule hingeschmissen, irgendwann und habe dann Boden geputzt und alles und ich hatte nur Glück, dass ein ehemaliger Lehrer mich darauf hingewiesen hat, dass ich in Informatik in der Schule immer Freude hatte. Und dem bin ich dann gefolgt, auch in Kombination mit Büchern, die ich gelesen hatte über das Silicon Valley und wow und cool, und was machen. Und da habe ich dann jeden Tag wirklich Boden geputzt oder diverseste Jobs gemacht und bin am Abend auf eine Abendschule gegangen für Software Engineering. Und weil ich zum ersten Mal in meinem Leben etwas gelernt habe, weil ich es wollte, nur weil ich es wollte, habe ich das plötzlich mit Auszeichnung absolviert. Dann habe ich studiert, habe ein Studium statt in 3 Jahren den Bachelor in 2 Jahren gemacht, also schneller als alle anderen, in einem relativ schweren Studium namens verteilte Computersysteme und Services, aber ich habe es halt für mich gemacht und da habe ich selbst erlebt, wow, wenn du einem Menschen zeigst, wo sind Talente, Potenziale, wo dir Dinge leichter fallen als anderen Menschen und die Person auch dahin begleitest, dort selber mal in die Neugierde zu kommen, dann beginnt die Person von alleine zu laufen. Mhm. Dann bin ich Führungskraft geworden im Konzern. Zuerst war ich Berater bei Siemens im SAP-Bereich, dann bei diesem US-Konzern namens Sun Microsystems. Und da hatte ich dann mit 27 einen ziemlichen Burnout, weil ich plötzlich verstanden habe, dass alles, was wir dort machen, komplett sinnlos war. Mhm. Also 6 Monate war ich dann im Krankenstand mit Antidepressiva, Serotoninaufnahmehemmer. Eine Gesprächstherapie hat mich dann rausgebracht. Mhm. Da habe ich dann begonnen, mich mit, ganz stark mit dem Thema der Psychologie auseinanderzusetzen. Bin dann Lehrer geworden im Gymnasium. Habe nebenbei noch in einer Online-Agentur für Unternehmen wie Red Bull oder so digitale Projekte gemacht. Mhm. Und dann habe ich in meiner Freizeit ein Startup gegründet namens Watcha Do, zum Thema Berufsorientierung für Kinder. Aber das war ein freiwilligen Projekt. Das war ein gemeinnütziger Verein, der wirklich zufällig dann zu einem ziemlich guten Business geworden ist. Nur da habe ich auch nach 3-4 Jahren gemerkt, jetzt ist es mir zu viel Business. Mhm. Ich habe ein Team aufgebaut, das zwar auf der Business-Seite gut funktioniert, aber der Sinn des Ganzen, da war ich plötzlich der einzige Sinnträger.
Ja.
Da habe ich gewusst, ich muss aufhören.
Ja.
Und das war dann auch der Zeitpunkt, wo ich dann als CEO zurückgetreten bin. Aber meine Karriere war nichts anderes, als irgendwann den Switch hinzubekommen. Machst du es für dich selbst? Hast du einen größeren Sinn dahinter? Und setzt du dich mit Dingen auseinander, wo deine Energie sowieso hinfließt? Da kann dich halt kein Mensch mehr aufhalten. Niemand.
Absolut.
Und seitdem bin ich auf dem Pfad. Und jedes Mal, wenn ich diesen Pfad ein bisschen verlasse und versuche, Dinge zu machen, wo mein Kopf sagt, oh, das wäre jetzt der logische nächste Schritt, fahre ich komplett mit allem, was ich habe, gegen die Wand. Also, und da wird man natürlich sensibler, da fühlt man dann. Also es kam aber auch erst spät, muss man sagen, kam auch erst spät.
Ja, und was würdest du sagen, ist so der Hebel, der dich auf dem Weg begleitet? Weil würdest du sagen, dass es Liebe ist, was dich unter allem immer wieder positiv erhält und auch auf den richtigen Weg leitet? Weil du gerade am Anfang, ne? Also ich glaube, es gibt Menschen, die jetzt deine Lebensgeschichte so ein bisschen mitgehört haben und dann vielleicht sagen, boah, ist aber schon krass, was der erlebt hat irgendwie. Oder sich vielleicht sogar damit identifizieren können, weil sie Ähnliches erlebt haben und total am Boden sind und vielleicht sogar depressiv irgendwo sitzen, arbeitslos sind, keinen Bock auf nichts haben. Mhm. Was ist der Hebel, der einen da doch nach oben katapultieren kann oder auf dem richtigen Pfad hält?
Also der wichtigste Hebel in meinem Leben war immer, etwas für andere Menschen zu tun. Mhm. Immer. Ich habe das bei meinen Eltern erlebt. Wir hatten keine Kohle, aber haben trotzdem darauf geachtet, wie es anderen Menschen geht, die gerade auch aus dem Iran geflohen sind, ob wir denen helfen können, weil wir uns schon ein bisschen besser auskennen in Österreich. Wann immer ich in meinem Leben merke, ich fühle mich einsam oder lost, merke ich, ich laufe Gefahr, in die Einsamkeit zu driften. Mhm. Und Einsamkeit ist aber oft im Leben eine Entscheidung. Also kein Mensch steht in der Früh auf und alle Freunde sagen, ich möchte mit dir nichts mehr zu tun haben. Ich habe bei Menschen, bei meiner eigenen Familie erlebt, wie Menschen verstorben sind, die bis zum Ende gesagt haben, ich bin so einsam, aber 10, 20 Jahre davor nicht zugelassen haben, dass ihnen gute Dinge passieren können. Und was ich in meinem Leben einfach erlebt habe, ist, für andere etwas zu tun, aber nicht, indem ich mich aufopfere. Das meine ich nicht. Aber sich nützlich zu fühlen, wirksam zu sein, sich zu überlegen, was kann ich mit meinen Fähigkeiten machen, um das Leben anderer besser zu tun, ist ein roter Faden, der sich immer durchgezogen hat, immer in meinem Leben. Also sogar als ich in der Konzernwelt gearbeitet habe, habe ich in der Freizeit bei der Jugend Caritas Workshops gegeben für Jugendliche, die ohne Eltern nach Europa gekommen sind. Jeder hat gesagt, warum? Und ich habe gesagt, weil es mich glücklich macht, weil es mich auf meinem Pfad hält, weil es mich egoistisch glücklich macht, zu sehen, wie es jemand anderem durch mich besser geht. Mittlerweile aus der Gehirnforschung wissen wir, wenn du was für andere tust, werden dieselben Regionen in deinem Gehirn aktiviert, wie wenn jemand dir was Gutes tut. Nur wenn du dem anderen was Gutes tust, kommt noch zusätzlich der Bonus dazu. Ich sehe diese Szene, dass es jemandem gut geht, wegen mir. Das heißt, deshalb heißt es auch, geben ist seliger als nehmen. Das ist das eine.
Ja.
Das andere ist ein Urvertrauen ins Leben. Also du hast Liebe angesprochen, ja, es ist zu verstehen, dass wir Teil einer unglaublichen Liebe dieser Welt sind. Unser Kopf macht es dann halt kaputt, also mit Ego und diversen anderen Dingen. Und immer wenn ich mit Menschen spreche, die sagen, naja, Herr Maloji, wir brauchen schon Zahlen, Daten, Fakten, sage ich, ja, das ist richtig. Und dann frage ich aber diese Menschen immer, sind sie verliebt? Sind sie verheiratet? Haben sie Frau, einen Mann? Also wie auch immer. Und dann sagen sie, ja klar, bin ich verliebt oder weiß nicht, ich bin seit 14 Jahren verheiratet, wie auch immer. Dann sage ich, okay, dann erklären Sie mir mal die Liebe.
Sehr geil.
Sie mir jetzt bitte anhand von Daten, Fakten, warum Sie Ihre Frau lieben. Na, das kann ich Ihnen nicht sagen. Dann sage ich, aha, es gibt Dinge, die können Sie nicht erklären, aber Sie haben es gefühlt, oder? Ja, klar. Dann sage ich, Das heißt, wir können uns schon darauf einigen, dass es Dinge gibt in dieser Welt, die uns auch bestimmen, wo natürlich ein Chemiker sagen kann, was im Körper passiert bei Liebe und welches Hormon wird ausgeschüttet. Das ist schon klar. Aber unser Zug zu einer Person oder woanders hin, dieses Vertrauen in die Augen blicken und sich zu verlieren, einen Moment da zu sein, das kann man ja mit jedem Menschen erleben. Und ja, es ist, was mich sicher durchgebracht hat, war, dass ich in meiner Kindheit durch meine Familie sehr viel Liebe erfahren habe. Also was es wirklich bedeutet, so wie du bist du gut genug. Auch wenn es Phasen gab, wo mir immer Vorwürfe gemacht worden sind, warum kannst du nicht so sein wie andere Kinder, die ordentlicher sind, die Hausaufgaben machen, warum bist du der Chaot und so weiter. Allerdings, meine Mutter hat sehr früh in meinem Leben immer, also das war wirklich verrückt, ich habe immer diesen Spruch in meinem Kopf von ihr, wenn du willst, schaffst du alles und lass dir von niemandem erzählen, dass du was nicht kannst. Das habe ich gehört in meiner Kindheit, in den schlimmsten Situationen meines Lebens, wo wir nichts hatten.
Ja.
Und das gebe ich auch meiner Tochter mit und zum Beispiel meiner Tochter mittlerweile sehe ich wirklich, wenn die was machen möchte und sie schafft es nicht, stellt sie sich hin und sagt, wenn ich will, schaffe ich alles, ich muss es nur üben. Und das habe ich begonnen ihr immer zu sagen, seit sie gelernt hat zu sprechen.
Ja.
Jeden Tag.
Ja.
Und es ist mittlerweile bei ihr einprogrammiert. Und super. Diese Dinge waren es. Also es ist Urvertrauen, es ist die Liebe, es ist dieses zu verstehen, was für andere zu tun, gibt mir eine Kraft. Also es ist ein sehr egoistischer Zugang, der, glaube ich, aber sehr gesund ist. Und es sind diese Dinge in Summe einfach zu verstehen, es gab eine Welt vor mir, es wird nach mir eine Welt geben und dass ich in dieser Welt alles, was ich tue, wird in 500 Jahren egal sein.
Mhm.
Allerdings wird es einen Unterschied für andere Menschen machen, wie ich in dieser Welt gewirkt habe.
Mhm.
Und ich versuche einfach, dass wenn ich eigentlich eines Tages versterbe, im Alter von 103 Jahren, ganz viele Leute wie bei einer Party bei meinem Grabstein stehen und feiern, dass sie mich kennen durften und sich gegenseitig erzählen, was sie in dieser Welt wie bewirkt haben, wo ich vielleicht ein kleiner Teil davon sein konnte. Wenn du so ein Weltbild hast, dann ist das größer als du selbst. Und ich laufe auch nicht Gefahr, zu Lebzeiten dieses Weltbild zu erfüllen, wo ich möchte, dass jedes Kind in der Welt seinen eigenen Weg gehen kann. Das wird viele Dekaden dauern, das wird noch lange dauern.
Ja.
Und deshalb nimmt es mir auch diesen Druck, etwas schaffen zu müssen. Ja.
Ja.
Und das in Kombination, glaube ich, trägt mich durchs Leben. Ja. Also ich hatte auch immer so eine innere Stimme, die in schlimmen Phasen meines Lebens immer zu mir gesagt hat, hey, Ali, für irgendwas ist das gut.
Hm.
Also auch, dass mein Vater in der Psychiatrie war, ich hatte Phasen in meinem Leben, die waren nicht lustig, aber irgendeine Stimme hat immer zu mir gesagt, vertraue dem Leben, für irgendwas ist es gut, lerne daraus. Und so habe ich es versucht zu machen.
Das ist wunderbar. Das ist Wahnsinn. Das zeugt von sehr, sehr großer Stärke. Ne? Aber auch finde ich, und das ist so ein bisschen so der Kern, den ich immer versuche zu diskutieren, auch es zeugt auch von ganz viel Reflexionsfähigkeit und Bereitschaft bei dir. Ne? Weil das ist ja etwas, was eben bei Menschen, die diese Entwicklung nicht durchmachen und die nicht verstanden haben, dass es eben nicht nur um materielle Güter geht oder um den tollen Job oder den tollen Titel oder, glaube ich, zu spät erkennen oder gar überhaupt nicht machen. So. Jetzt ist es ja so, dass du dich in deiner Arbeit sehr stark eben auf Unternehmen, aber auch auf Jugendliche und Kinder fokussierst und vor allem aber auch auf die Zukunft.
Ja.
Jetzt habe ich mich gefragt, was bedeutet für dich eigentlich Zukunftsfähigkeit, beziehungsweise wie definierst du das?
Zukunftsfähigkeit hat ganz viel damit zu tun, handlungsfähig zu werden. Zukunft gibt es ja nicht. Also Zukunft ist ein Marketing-Trick. weil alles, was in 10 Jahren ist abhängig von Entscheidungen im Hier und Jetzt. Das ist relativ simpel. Und alles, was in der Vergangenheit war, ist heute nur mehr eine Erinnerung, ein Gedanke, ein Erfahrungsschatz. Das heißt, das Einzige, was wir Menschen wirklich bewusst haben, ist jetzt dieser Moment, wo wir beide miteinander sprechen. Also wenn ich dann heute am Nachmittag meine Tochter vom Kindergarten abhole zum Beispiel, das ist noch ein Zukunftsbild. Aber da muss ich auch dann eine Handlung setzen, nicht aus dem Büro rechtzeitig losfahren, dass ich sie abhole.
Genau.
Zukunftsfähigkeit heißt für mich Handlungsfähigkeit im Hier und Jetzt.
Mhm.
Und jetzt kommt das Wichtige dazu, losgelöst von externen Triggern, die uns dazu bringen, automatisch in einen Aktionismus zu kommen. Das heißt, Handlungsfähigkeit ist für mich nicht Aktionismus. Aktionismus ist immer kurzfristiges Denken. Wir müssen jetzt irgendein Problem schnell lösen. Das ist für mich falsch. Zukunftsfähigkeit heißt, ich beobachte die Welt, ich ziehe mich zurück und, blöd gesprochen, alle Antworten des Lebens findet man, wenn man sich an einen Fluss setzt oder in die Natur setzt und mal die Natur beobachtet. Dann kommen Antworten automatisch hoch. Das heißt, Zukunftsfähigkeit heißt, Antworten auf dieser Welt zu finden, wo man für sich selbst in der Stille oder in der Ruhe oder in einem Sharing Circle auf Lösungen kommt, die aus einem herauskommen, also der intrinsische Zugang. Alles, was extern getriggert ist, bringt uns ins Tun. Tun, 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 tun. Wir haben eine Gesellschaft, die ist pervers auf der Suche nach Menschen, nur tun. Wir schauen uns an die Produktivität und alle wünschen sich das Sein. Das heißt, die Leute fahren dann alle nach Bali, machen 10 Tage einen Yoga-Retreat dort, was ja geil ist. Dann kommen sie zurück in ihr echtes Leben und zerbrechen wieder daran.
Ja, logisch.
Und Und Zukunftsfähigkeit heißt, aus dem Sein heraus zu entscheiden. Und Sein heißt nicht, ich mache nichts, sondern die Motivation meines Handelns kommt aus mir heraus. Das ist meine Konklusion des Lebens, wo mein Kopf, mein Herz, meine Erfahrungen, alles zusammenspielt, anstatt ständig zu schauen, wie machen es die anderen und ständig darauf antworten zu wollen. Und das Lustige ist, wenn du auch in der Natur sitzt und du schaust dir eine Blume an, die ist ja immer im Wachstum. Mhm. Jeden Tag. Auch ein Mensch wächst jeden Tag. Also wir werden jeden Tag älter. Und trotzdem glauben Menschen, dass wenn wir in der Hängematte liegen, unser Wachstum stockt, was ja Bullshit ist. Wir wachsen ja ständig. Nur die Frage ist, wachsen wir in einem menschlichen Maß mit Blick auf die Ressourcen, die wir alle haben? Oder versuchen wir unseren Gedanken zu folgen, die uns immer ein größeres Wachstum vorleben? Also unser Gehirn sagt immer mehr, 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 mehr. Und Zukunftsfähigkeit heißt für mich, aus dem Jetzt Entscheidungen zu treffen, die wirklich uns handlungsfähig machen und die einen langen Horizont haben. Also das ist für mich eine Zukunftsfähigkeit, weil, ich sage auch warum, viele Menschen haben heute Zukunftsängste und du hast nur Zukunftsängste, wenn du dich handlungsunfähig fühlst.
Absolut richtig.
Und wenn du nicht dankbar bist. Das heißt, unser Gehirn kann nicht gleichzeitig dankbar sein und zum Beispiel Angst haben oder verärgert sein. Also all diese sogenannten negativen Emotionen, die gerne als negativ beschrieben werden, können nicht zeitgleich im Gehirn existieren, wenn du dankbar bist für das, was du hast. Und die Menschen heute sind nicht mehr dankbar. Also die haben ständig Angst, dass ihnen jemand irgendwas mit wegnimmt. Und ich meine jetzt nicht die Armutsgefährdeten. Ich meine alle anderen, die ihre iPhones haben und so weiter. Alle haben Angst, dass der Wohlstand weniger wird. Und das Zweite ist, sie haben ihre Handlungsfähigkeit verloren, weil die Arbeitswelt und die Bildungswelt uns immer eingeredet hat, es gibt schon jemanden, der auf dich achtet. Später in der Rente kümmert sich der Staat um dich. Am Arbeitsplatz ist der Arbeitgeber immer für dich da. In der Schule, na, du brauchst nicht selber nachdenken. Wir sagen dir, was du lernen musst. Wir sind konditioniert worden, und das ist nicht mal böse gemeint, das ist einfach historisch entstanden. Wir sind konditioniert worden, dass es immer jemanden im Raum gibt, der uns sagt, was zu tun ist. Nur dein eigenes Kind hat die Muttersprache nicht gelernt durch einen Deutschkurs. Nee. Durch einen Förderunterricht. Dein Kind oder jedes Kind hat nicht den aufrechten Gang gelernt, weil jemand daneben gestanden ist und es vor dieses Kind quasi trainiert hat. Ja. Wir haben die zwei schwierigsten Dinge fürs menschliche Gehirn, den aufrechten Gang und die Muttersprache, in Rekordzeit gelernt, durch Neugierde, durch Lust, durch unternehmerisches Denken. Hinfallen, aufstehen, gleich weitermachen. Und die Eltern drumherum, die Führungskräfte, haben sich fürs Kind gefreut. Wow, cool, super, boah, hast du gehört, hat schon Mama gesagt, hat Papa gesagt. Und dann wird uns eingeredet, dass Fehler schlecht sind, dann wird uns eingeredet, nicht jedes Kind hat Talent, eine Sprache zu lernen, der eine ist besser, der andere ist schlechter. Wir hören so viel Mist. Und ich zum Beispiel heute am Nachmittag bin ich bei 100 Schuldirektoren und Direktorinnen, die ich schulen darf im Thema Future Mindset, also Growth Mindset. Yeah. Und da werde ich die damit konfrontieren, dass die mal checken, was es heißt, Potenziale zu sehen. Ja. Und das sind, glaube ich, die Dinge, auf die wir uns mehr fokussieren müssen, ja.
Ja, ja, wobei, das finde ich total spannend, was du gerade erzählt hast, weil das ja auch ganz viel so dieses Potenziale entdecken hat doch auch ganz viel mit Vorurteil und Stereotype eigentlich zu tun, ne? Weil ich meine, wenn ich da sitze und jemanden, der beispielsweise, also als weiße Person, sage ich jetzt mal so knallhart, als weiße Person da sitze und immer und nur blond. Meinesgleichen um mich herum, genau, immer nur meinesgleichen so um mich rum habe, ja, tatsächlich, und dann plötzlich hast du Schüler vor dir sitzen, die ein Kopftuch tragen, die schwarz sind, die vielleicht im Rollstuhl sitzen, dann hast du automatisch Vorurteile, weil wir in einer rassistisch sozialisierten Gesellschaft groß geworden sind. Wir diskriminieren automatisch und wir haben auch unbewusste Vorurteile, die dann ja wiederum bedingen, dass wir bestimmten Menschen bestimmte Potenziale gar nicht zutrauen und vielleicht auch sogar unterstellen, dass sie, ne, so. Das ist, glaube ich, das eines mit der größten Probleme, die wir haben, weil ich kenne das aus meiner Schulzeit auch noch sehr, sehr stark. Mit Vorurteilen entgegnet worden zu sein, ohne dass diese Vorurteile auf mich zugestimmt haben, beispielsweise.
Genau. Also das Thema Vorurteile ist etwas, das ist ganz menschlich. Unser Gehirn versucht uns ständig zu beschützen. Und wenn unser Gehirn was nicht kennt, sind die Chancen 6 bis 7 Mal höher, dass es uns eine negative Geschichte erzählt.
Ja.
Und dann gibt es vielleicht noch Dinge, die wir irgendwo erlebt haben. Wir haben ein paar negative Geschichten gehört über Menschen, die vielleicht schwarz sind, Menschen mit Kopftüchern, die aus dem Islam. Und wir kennen zum Beispiel nichts anderes, weil wir keine anderen Erfahrungen gemacht haben. Das heißt, wir treffen eine Person aus einem anderen Kulturkreis und wir wollen ja offen sein. Wir wollen tolerant sein, weil irgendwas in uns, unser kleines Affengehirn, sagt, Vorsicht, 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 da stimmt irgendwas nicht. Und jeder Mensch will auch nicht zugeben, ich habe Unrecht. Das heißt, wir glauben auch immer, dass unsere Sicht auf die Welt die richtige ist. Und deshalb ist auch das Thema Diversity, wie es aktuell gelebt wird, von den meisten Unternehmen ja zum Scheitern verurteilt, weil wir nur nach Äußerlichkeiten gehen. Aber gibt es noch viel mehr Dinge? Ist jemand eine Person, die eher mit der linken Gehirnhälfte mehr denkt oder mit der rechten? Welche Ansinnen über die Welt haben wir? Welche Weltbilder haben wir? Wenn zwei Menschen am Tisch sitzen, die über Vertrauen reden, denkt sich vielleicht der eine, Vertrauen heißt für mich Vertrauenskultur, also Vorschusslorbeeren, oder denke ich mir eher, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.
Ja.
Das Thema der Diversity geht ja viel, viel tiefer. Und das Wichtige ist, wenn ich einfach Führungskraft in dem Bereich trainiere, ist, du musst sie zuerst schocken mit ihren Vorurteilen auf spielerische Art und Weise. Weil dann ist ein Verständnis dafür da, zu verstehen, stopp, jeder von uns ist nur so lange tolerant, wie sehr es in unser Weltbild hineinpasst.
Ja.
Ja, das ist leider auch wichtig, das zu verstehen. Und was halt immer interessant ist bei diesem Thema Vorurteil ist, es ist nicht nur rassistisch geprägt, das ist, glaube ich, manchmal zu kurz gegriffen, weil viele Menschen in dieser Welt wissen gar nicht, dass das andere verletzen kann. Also einfaches Beispiel, ich war letztens bei einer Podiumsdiskussion, wo sich jemand, ich glaube aus der Türkei, unfassbar aufgeregt hat darüber, wie man in Deutschland jemanden, der anders aussieht, immer fragt, ja, woher kommst denn du wirklich? Und hat sich fürchterlich darüber aufgeregt und hat auch Applaus geerntet und ich saß daneben und habe gesagt, ich finde das total cool. Also wenn mich jemand fragt, woher kommen Sie? Und ich sage, ich bin Österreicher. Und er denkt, naja, Ali Malocci. Und er schaut mich an und sagt, ja, woher kommen Sie wirklich? Wenn ich dann immer sage, na, ich bin eigentlich im Iran geboren.
Mhm.
Also in 100% der Fällen habe ich noch nie gehört, ah, okay, ist Mist, sondern die Leute, ach so, wirklich, ja, ich kenne auch einen Perser, ich habe mal studiert da und dort oder ich kenne einen Taxifahrer, der ist Perser. Ich zum Beispiel sehe das nicht als Angriff, ich sehe das als Neugierde. Gott sei Dank fragt er nach, der will
spannend,
vielleicht klüger
werden. Spannend.
Und diese Sichtweisen müssen wir ins Spiel bringen, weil wir sonst Menschen zu hart verurteilen für viele Dinge, wo sie eigentlich in der Vergangenheit nichts dafür konnten. Weil weißt du, ich arbeite in Gefängnissen manchmal, auch mit wirklichen Schwerverbrechern. Ich habe in meiner Jugend es geschafft, dort, wo ich gelebt habe, mit den Nazis, die wir hatten, die mich früher immer verprügelt hatten, Freundschaften zu schließen. Weil ich eines von meiner Mutter gelernt habe. Meine Mutter, die war dann später Sozialarbeiterin, ja, für Langzeitarbeitslose. Meine Mutter hat mir immer beigebracht, wärst du statt dieser Person geboren? Also wärst du statt dieser Person geboren, in deren Fußstapfen, in deren Familie hinein, mit demselben Aussehen und all dem, dann würdest du heute wahrscheinlich 1:1 genauso handeln. Und es stimmt wirklich.
Ja.
Also Glaubenssätze werden 6 bis 8 Generationen weitergegeben. Innerhalb einer Familie, einer Gesellschaft, eines Unternehmens, einer Organisation. Und wir müssen verstehen, dass vieles von dem, was wir tun, nicht unsere Schuld ist. Überhaupt nicht. Aber wenn wir draufkommen, wie wir handeln und dass es destruktiv ist und dass ein anderer verletzt, ist es unsere Verantwortung, uns damit auseinanderzusetzen. Viele Menschen wollen diese Verantwortung nicht tragen und geben lieber anderen sofort die Schuld. Also, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, das zu verstehen. Ja. Also wir lernen das gerade auf die harte Tour weltweit.
Ja. Und der Fakt ist einfach auch, wir können es ja durchbrechen. Ne? Ja, wir können es durchbrechen. Also ja, wir sind alle auf eine gewisse Art und Weise sozialisiert und haben eine bestimmte Prägung mitbekommen oder Muster kennengelernt, aber wir können es durchbrechen, wenn wir uns darauf einlassen und es verstehen wollen. Und das ist der große Unterschied, finde ich. Ja.
Also das Wichtigste in dieser Thematik, wenn man verstehen will, ist, am Anfang zuzugeben, einiges weiß man einfach nicht.
Ja,
total. Also es ist immer, wenn ich irgendwo hinkomme, ich meine, ich bin ein Typ mit Glatze, ich habe einen Bart, ich schaue für manche Leute aus wie so ein Terrorist. Renne aber rum mit Jacken, wo drauf steht Female Future. Ich glaube, ich irritiere
mich. Geil.
Aber wenn ich zum Beispiel irgendwo hinkomme in eine Organisation und ich bin mir nicht sicher, wie die drauf sind, dann sage ich einfach so, liebe Leute, ich kenne hier die ganzen, ich weiß nicht, wie ihr hier gemeinsam umgeht miteinander. Ist es okay, sich zu umarmen bei der Begrüßung? Ja, nein oder nicht. Ich kann mit allem, ich möchte es nur vorher wissen.
Ja, schön.
Und das ist einfach eine Neugierde, weil ich glaube, das Wichtigste, was du in dieser Welt heute tun kannst, ist nicht zu sagen, ich traue mich ja nichts mehr sagen, sondern zuzugeben, ich habe keine Ahnung, sagt ihr mir, wie es gerade bei euch ist. Also dieses, weil alle reden auch darüber, wie können wir entlernen. Es gibt immer Experten, die schreiben Bücher und sagen, wir müssen entlernen.
Mhm.
Entlernen kann der Mensch nicht. Du kannst Dinge, die du einmal gelernt hast, nicht mehr vergessen. Keine Chance. Mhm. Du kannst dein bestehendes Wissen nur erweitern.
Mhm.
Und das geht nur, indem du dich hinstellst und sagst, ich habe keine Ahnung. I have no fucking idea.
Ja.
Und dann jemand anderer sagt, oh, cool, dass du fragst. Das ist unsere Sichtweise. Nur viele fragen gar nicht mehr nach. Und wenn sie nachfragen, heißt sofort, ah, das ist ein Idiot. Ja, warum stellt er diese Frage?
Und da müssen wir echt langsam drüber stehen. Aus meiner Sicht müssen wir echt mal ein bisschen gelassener reinkommen und sagen, Leute, gehen wir mal nicht vom Schlimmsten aus, okay? Sind wir auch mal selber neugierig, wie es die Person wirklich gemeint hat.
Ja, ist ein super Appell. Welche Botschaft möchtest du den Jugendlichen mitgeben, die sich in dieser ja doch recht unsicheren Welt für die Zukunft vorbereiten? Was ist so die Kernbotschaft, die du denen mitgeben möchtest?
Also die absolute Kernbotschaft an junge Menschen ist mittlerweile sehr simpel. Ich sage es jetzt zwar schon seit 20 Jahren, aber heute mehr denn je wichtiger. So wie du bist, seit dem Tag deiner Geburt, bist du mehr als gut genug. Du musst nicht repariert werden. Und das Wichtigste ist für dich, du wurdest nicht geboren, um deine Eltern glücklich zu machen. Du bist in diese Welt gekommen, um mit deinen Talenten etwas zu bewirken. Du hast genau eine Lebenszeit, dafür gibt es keinen Plan B. Und versuch ein Leben zu erschaffen, wo du später mal im Alter von 100 Jahren zurückblickst und sagst, wow, cool, der Erwachsene bin ich geworden. Und versuch in deinem Leben alles zu erreichen, was du möchtest, aber nicht auf Kosten anderer Menschen. Und verstehe, dass 50% deines Erfolges hat was mit dir zu tun und die anderen 50% nur mit den Beziehungen zu den Menschen um dich herum, die du hast. Das ist das Wichtigste. Und was ich auch sage, ist, niemand ist besser darin, du zu sein, als du selbst. Und wenn du hinfallst, sei dir bewusst, das ist ein Lernen. Also das sind diese Dinge, die sage ich schon seit 20 Jahren jungen Menschen. Gott sei Dank, die verstehen sie auch. Und heute mehr denn je, also heute in dieser Social-Media-Welt, ist es so unfassbar schwer, einfach sich selber treu zu bleiben. Auch mir fällt es manchmal schwer, deshalb folge ich auf Social Media auch niemandem mehr. Ja. Und habe meinem Handy auch kein Social Media installiert. Ich poste zwar, ja, das mache ich alles selbst und so, aber ich konsumiere nicht mehr. Ja. Und das ist es, was ich dann sagen würde, ist, du bist kein Zufall in dieser Welt. Du bist dafür da, um Teil dieser Welt zu sein, dieser Teil dieser Natur zu sein. Und such dir Menschen, die dich auf diesem Weg auch begleiten. Ja, also, ja, und versuch alles zu erreichen, was du wirklich willst, nicht auf Kosten anderer Menschen und der Natur. Ganz wichtig.
Ja, ja. Was ist denn deiner Meinung nach, was sind so die Schlüsselkompetenzen oder die Schlüsselaspekte, die wir brauchen, um ein erfolgreiches Leben zu führen?
Also, die größte Langzeitstudie zum Thema Lebensglück kommt aus dem Hause Harvard und da hat man sich über 80 Jahre lang das Leben von über 2000 Menschen angesehen und herausgefunden, dass der wichtigste Faktor für ein glückliches Leben, und damit meine ich aber auch ein Leben, wo ich Krankheiten hatte, wo ich Menschen verloren habe, wo ich Schicksalsschläge hatte, also ein ganz normales Leben, der wichtigste Faktor, um da wirklich glücklich zu sein langfristig, war der Faktor der Beziehungen. In erster Linie zu mir selbst, aber auch zu den Menschen um mich herum. Da geht es nicht darum, dass du verheiratet bist oder eine Beziehung haben musst. Du kannst 10 Jahre lang Single sein und der glücklichste Mensch auf der Welt sein, solange du eine Beziehung zu dir hast. Und die anderen Beziehungen am Arbeitsplatz, Zufallsbegegnungen, in der U-Bahn, Straßenbahn, immer in Beziehung bist mit Menschen wirklich und sie nicht als Objekte abstempelst. Und wenn man das weiß, dass auch aus der Forschung uns das langfristig am glücklichsten macht, uns körperlich gesünder hält und mental zu einer Stärkung unserer Resilienz führt, und ich sehe mir diese Welt heute an, wo alle sagen, wir entfremden uns, Einsamkeit kommt, oh shit, Mental Health Probleme gehen nach oben. Dann ist es eine ganz normale Gleichung, die wir gerade erleben. Und die wichtigste Kompetenz ist die Beziehungsfähigkeit, weil durch Beziehungsfähigkeit entstehen noch ein paar Dinge. Die schönen Beifallprodukte ist die Empathie, die wieder geschult wird, also wieder kultiviert wird. Es ist das gemeinsam kritische Hinterfragen und Experimentieren von Dingen. Es ist Co-Kreation in Teams. Und Lösungsfähigkeiten. Das sind genau die Faktoren, wo das World Economic Forum in seinen Studien sagt, wir brauchen genau diese Skills bei Leuten, die eine Zukunftsfähigkeit benötigen. Aber es beginnt bei der Beziehungsfähigkeit und die zweite große Fähigkeit ist die Achtsamkeit. Das heißt, zu verstehen, dass wenn Trigger von außen kommen, ich immer noch entscheiden kann, wie ich darauf reagiere. Also meine Tochter ist 5 Jahre alt und ich übe mit ihr Atemübungen. Wenn sie sich ärgert, machen wir zählen bis 4, einatmen, dann Luft anhalten bis 4 und dann zählt man bis 8 ausatmen. Das heißt, ich bringe ihr schon bei, was es heißt, oh, irgendwas Schlimmes passiert und ich muss nicht in der Emotion mich verlieren.
Super.
Ich kann auch zuerst eine Bauchatmung machen und das sind die zwei Dinge. Es ist Beziehungsfähigkeit und es ist die Achtsamkeit, weil von dem leitet sich alles andere dann automatisch ab.
Super. Und was glaubst du, braucht es, weil das, ne, also ich glaube, oder ich habe immer das Gefühl, wenn man über diese Themen mit Unternehmen und so CEOs, Vorstellen und so spricht, dann sind die immer so, ja, ja, genau, hör mal auf mit dem spirituellen Quatsch, da habe ich keine Zeit für. Was natürlich kompletter Bullshit ist, weil dafür sollte jeder Zeit haben. Das entspricht uns Menschen, genauso wie es uns entspricht, derer Meinung nach irgendwie Leistung zu liefern. Was braucht es denn am meisten in unserer Gesellschaft und auch in Unternehmen an Veränderungen, um eben eine gesunde, gerechte und zukunftsfähige Gesellschaft zu gestalten?
Einer meiner größten Vorbilder, John Kabat-Zinn, Molekularbiologe und Erfinder des MBSR-Programms, des Mindful-Based Stress Reduction Programs, hat mal ein Buch geschrieben, das nennt sich Zur Besinnung kommen. In einer Welt des Wahnsinns ist die Besinnung, also uns darauf zu besinnen, auf was kommt es wirklich an? Wer sind wir wirklich? Was macht uns stark? Das sind gerade die Hauptthemen, die wir angehen müssen. Im Wort Besinnung ist auch der Sinn drinnen. Das heißt, wir brauchen einen gemeinsamen Sinn. Das Problem ist, dass wir gerade diesen Sinn serviert bekommen, indem wir eine Welt haben, die sich gerade überhitzt. Das heißt, irgendwann früher oder später werden wir einen globalen gemeinsamen Sinn haben. Shit, wie bekommen wir das in den Griff? In den Hollywood-Filmen sind es meistens Außerirdische, die angreifen, die plötzlich der Welt helfen, sich zu vereinen. Dann sind plötzlich die Schurkenstaaten und die Amerikaner auf derselben Seite, um auf den Independence Day die ganzen Menschen irgendwie abzuwehren. Diese Außerirdischen gibt es halt jetzt so nicht, aber wir haben sie uns selbst erschaffen. Wir nennen sie KI, es ist der Klimawandel. Es sind Themen, die uns unfassbar Angst machen, die wir alle selbst ausgelöst haben. Das heißt, die bringen uns sowieso dazu, dass viele Menschen sich zusammentun werden. Wir haben während Corona im ersten Lockdown gemerkt, plötzlich hatte die Welt einen gemeinsamen Sinn. Plötzlich haben auch alle politischen Parteien zusammengearbeitet. Einfach so. Die haben plötzlich bewiesen, hey, wenn es sein muss, geht's ja irgendwie. Wow. Das heißt, welche Sachen brauchen wir? Wir müssen eine Besinnung drauf haben, wer wollen wir als Menschen sein? Das ist das Wichtigste. Und ich merke bei Führungskräften und Unternehmen, dass sie es lange Zeit abgetan haben, aber immer mehr merken, sie brauchen diese Antworten drauf. Also ich bin oft bei Vorständen und Unternehmen, die sagen, ja, sie merken Veränderungen in der Belegschaft, sie merken, dass die Angst der Mitarbeiter und Mitarbeiterin zunimmt. Nicht vor dem wirtschaftlichen Unternehmen, sondern was draußen in der Welt passiert und sie nehmen es mit an den Arbeitsplatz. Manche reden immer noch davon, dass die Leistung besser werden muss. Dann kannst du natürlich als trojanisches Pferd über High Performance reden und dann machst du plötzlich Achtsamkeitsübungen mit denen, wo sie merken, dass ihre Performance wirklich zunimmt. Du brauchst teilweise trojanische Pferde, um an die Leute ranzukommen. Andererseits musst du auch Führungskräfte manchmal damit konfrontieren, wo ihr größter Schmerz selber liegt und zwar auf emotionaler Basis. Das funktioniert relativ gut. Gerade bei alten weißen Männern, die wir leider immer so nennen und beschimpfen, die waren auch mal 20-Jährige, die vielleicht als ihr Sohn geboren worden ist oder Tochter geboren worden ist, vielleicht auch lieber mehr zu Hause hätten sein wollen.
Ja.
Aber damals in eine Welt hineingeboren worden sind, wo man gesagt hat, ein echter Mann geht arbeiten und schiebt sicher nicht Kinderwagen. Und ich habe das erlebt, als ich Vater geworden bin. Als meine Frau schwanger war mit unserem ersten Kind, habe ich bei einigen, wenn ich unterwegs bin, bei Kunden einfach erzählt, dass ich bald Vater werde. Und ich kann dir sagen, das habe ich noch nie in meinem Leben erlebt. Unfassbar viele Führungskräfte kamen zu mir, alte weiße Männer unter vier Augen, und haben gesagt, Herr Malocci, wenn Ihr Kind geboren wird, schauen Sie drauf, da zu sein, weil ich war es nicht.
Ja, das glaube ich.
Und wenn die dir das sagen, dann weißt du, okay, da ist der Schmerzpunkt. Da musst du reingehen zum Beispiel in meiner Arbeit. Und was unsere Welt braucht, ist Geduld. Das Wichtigste, was wir brauchen, ist gerade Geduld. Wir glauben nur, weil wir die Fakten haben, alles ändert sich sofort. Es dauert immer eine Dekade, bis sich Dinge verändern. Immer. Also das ist mindestens. Und die Welt hat immer Progress gemacht. Wir haben zum Beispiel in Österreich vor 100 Jahren, hatten Frauen nicht mal die Möglichkeit zu wählen. Das versteht man gar nicht. Das ist erst 100 Jahre her. Das ist unglaublich, ja.
Ja.
Die Welt wird schon immer besser und für jeden Schritt, also für zwei Schritte vorwärts geht es immer einen Schritt zurück. Das sind immer die Pendelbewegungen, die Gegenbewegungen, die kommen, die versuchen, das alte System am Leben zu halten. Und alle reden über nachhaltige Energien. In Europa sagen plötzlich ein paar Parteien aus Deutschland und Österreich, wir müssen den Verbrenner am Leben halten. Ja. Das sind immer Gegenbewegungen. Ja. Es kommt der Feminismus endlich, um für Gleichberechtigung zu sorgen. Und einige sagen, oh Gott, Feminismus ist der größte Mist auf der Welt. Ja. Und wir hören halt immer diesen lauten Gegenstimmen zu. Aber wir müssen uns vielmehr auf die ruhigen Menschen konzentrieren, die einfach noch Fragen haben.
Ja,
und die müssen wir beantworten. Und deshalb braucht man eine Besinnung wieder auf die wahren Dinge.
Super. Ali, vielen lieben Dank. Wir sind jetzt schon fast am Ende und ich würde dir ganz gerne zum Schluss noch ein, zwei kurze Fragen stellen. Du bekommst einmal eine Frage von meiner letzten Gästin und zwar fragt sie dich, was, und das passt bei dir wunderbar, weil das sind immer Zufallsfragen, ne? Also ich wähle die nicht irgendwie aus, sondern ich nehme wirklich immer die vom letzten Gast. Okay. Und sie fragt witzigerweise, was ist dein einzigartiges Potenzial?
Mein einzigartiges Potenzial ist, Fragen zu stellen, die Menschen berühren können.
Ja. Und jetzt ein bisschen doof, aber das ist die Frage, die ich zum Ende noch für dich habe. Vielleicht fällt dir noch was anderes ein. Wenn du eine Superkraft hättest, was wäre das und wieso?
Wenn ich eine Superkraft hätte. Boah.
Shit. Das ist nicht so einfach.
Schwer,
ne?
weil ich habe das Gefühl, ich habe schon Superkräfte. Eine Superkraft gern hätte. Ja. Manchmal in vielen Situationen, wenn es um Ungerechtigkeit geht, cooler bleiben zu können. Also meine ich ganz ernst, ich hätte wirklich gerne diese Superkraft, dass wenn ich manchmal mir Dinge in der Welt ansehe, die total schief laufen, ich wirklich auch bei mir bleiben kann. Aber es gibt manchmal Dinge, da schaffe ich es einfach nicht. Als der Krieg in der Ukraine ausgebrochen ist, ging es mir 4-5 Tage richtig beschissen emotional. Ja. Ich hatte das Gefühl, dass ich die ganze Last der Welt auf mir spüre und ich war wie ausgenockt. Ja. Obwohl ich nicht aus der Ukraine komme, obwohl ich dort nicht mal jemanden kenne. Und in solchen Momenten wünsche ich mir manchmal viel schneller wieder zu mir zu kommen und sagen, stopp, Ali. Ja, wie kannst du wirken, anstatt dich in der Emotion zu verlieren? Ja, also diese Superkraft hätte ich gern manchmal, ein bisschen schneller aus einer Emotion wieder rauszukommen, um wieder mit Klarheit wirken zu können.
Ja, verstehe ich.
Also ich bewundere all die Menschen, die in Krisengebieten arbeiten und wirklich dort mit einem kühlen Kopf ihre Sachen machen. Ja,
ja, absolut. Hohen Respekt. Würdest du meinem nächsten Gast oder der nächsten Gäste noch eine Frage stellen?
Was müsstest du heute in deinem Leben machen, damit dein 14-jähriges Ich sagen würde, wow, bin ich cool geworden?
Sehr geil. Ali, vielen lieben Dank. Ich weiß das so doll zu schätzen, dass du da warst.
Ja,
ich fand das Gespräch wirklich mega. Ich finde, ich könnte stundenlang mit dir jetzt reden und dir 1000 weitere Fragen stellen. Ich finde, du vereinst wirklich Innovation mit Zukunftsgeist, mit Progressivität, mit ganz viel Menschlichkeit und Empathie. Das ist herausragend und wir brauchen viel mehr Menschen wie dich, die genau diese Energie nach außen tragen und Leute einfach mitziehen durch die bloße Art, wie du bist und wie du Fragen stellst. Das ist echt herausragend. Vielen Dank.
Ich danke dir so von Herzen. Wirklich. Danke, danke, danke.
Das war schon wieder für heute. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere meinen Podcast und unterlasse mir gerne eine Bewertung. Bis zum nächsten Mal. Merci und bye bye.